Ja, fühlt sich für mich an wie so ein immer kraftvoller werdender Raum mit euch. Das Gefühl, im Hintergrund so einiges am Wuseln an Themen und so, aber miteinander haben wir einen kraftvollen Raum. Manchmal sind die Wuselthemen so eine Unterstützung, so wie die Geister aus der Anderwelt, die den Raum containen und einen letztlich unterstützen im Prozess. Ja, ist gut. Für mich fühlt sich das gut an, wenn ich so in unseren Gruppenkörper reinspüre. Mag ein paar Dinge sagen, die würde ich dir hingehören, die mir wichtig erscheinen. Das erste ist über unsere Arten des Wirkens. Ein paar Sätze. Ich hatte es eigentlich morgen vor, wo ich nochmal was sage, so über unseren Blick auf Welt, Alltag, Übergang aus dem Retreat raus. Werde ich auch tun, aber ich möchte diese Arten des Wirkens jetzt schon mal hernehmen. Also, wir können in der Meditationspraxis aus meiner Sicht drei, natürlich viel mehr, aber ich nehme mal drei Arten des Wirkens beschreiben. Die eine ist, die erste Wirkung spürst du unmittelbar. Wenn du dich hinsetzt zur Meditation, verändert sich in der Regel etwas. Also einfach nur durch die Tatsache, dass wir da sitzen, dass wir den Atem spüren, dass wir uns wahrnehmen, dass wir uns Raum geben, kommt etwas zur Ruhe oder wir spüren uns anders im Körper, haben einen anderen Zugang zu unseren Gefühlen, unsere Gedanken werden ruhiger, manchmal auch lebendiger und wir spüren die unmittelbare Wirkung dieser Übung. Und die zweite Art des Wirkens ist die, die wir normalerweise auch im Blick haben, ist, dass in uns Übung für Übung, Stunde für Stunde, Tag für Tag ein Reifungsgeschehen geschieht, ein Reifungsprozess sich entfaltet. Und das ist, dass wir an uns wirken, an unserer Entwicklung, an unserer Reifung, an unserer Integration, an unserem ganzheitlicher Werden und auch an der Öffnung unseres Herzens für das, was wir auch nach der Meditation oder dem Alltag oder nach einem Retreat tun können in die Welt. Aber es ist ganz, ganz wichtig, das nicht zu instrumentalisieren. Der Reifungsweg, du für dich, hat seinen eigenen Wert. Wir sitzen nicht hier und entwickeln uns weiter um zu, sondern wir selbst sind das um zu. Wir sind wert genug, uns weiterzuentwickeln, selbst wenn wir im schlimmsten Fall niemandem anderen in unserem Leben helfen könnten, außer uns selber. Das schon wäre ein großes Werk. Wie der historische Buddha sagt, ein Satz, der von ihm überliefert ist: Wenn ich durch das ganze Universum reise und ein Wesen suche, das mehr Mitgefühl und Zuwendung verdient hätte als ich selber, so finde ich keines. Also will sagen, da ist so viel Wertschätzung an sich selbst, mit mir muss ich anfangen und darf ich anfangen. Und im extremsten Fall dürfte ich auch bei mir bleiben. Das ist ein Werk genug. Und es wirkt von selber in die Welt und in meinen Alltag und in meine Beziehungen etc. Auch wenn ich das nicht mitkriege. Das ist auch eine Art Egolosigkeit in diesem. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht kontrollieren, wie ich wirke. Aber ich tue mein Bestes. Das ist diese zweite Art des Wirkens, der inneren Wandlung. Und dann gibt es noch eine dritte Art des Wirkens, oder dies hier sind eigentlich zwei zusammen. Ich bereite mich auch für mein Tun, das habe ich jetzt hier zusammengenommen, und meine Art, wie ich mit anderen drauf bin im Alltag. Und diese dritte Art des Wirkens, die würde ich so beschreiben: Wenn wir in unserem Körpersein, in unserer Seele, in der Weite unseres Geistes die ganze Welt fühlen können. Und gerade über unser Körpersein können wir immer wieder uns klar machen, wir sind eigentlich mit der Menschheit ein Fühlkörper. Unser Körper, unsere Zellen fühlen alles, was geschieht. Nicht nur in der Menschheit, auch in der Welt und eigentlich bis an die Grenzen des Seins, des Daseins. Also wenn wir das alles wahrnehmen können, dann hat auch unsere Verwandlung in uns Einfluss auf alles. Chögyam Trungpa sagt, wenn du eine wuchtige Emotion in dir durchgearbeitet, angeschaut und erlöst hast, hast du die Menschheit von diesem Aspekt der Emotion befreit. Also du tust etwas für alles. In ein bisschen dichterischerer Sprache, die mir zeitweise nahe liegt, würde ich sagen, in deinen Zellen wandeln sich Erde und Himmel. Indem du nur da sitzt und übst und spürst und lauschst und schaust und dem Prozess Raum gibst, das, selbst das könnte genügen. Wir reduzieren uns nicht darauf, aber wenn wir es mal täten, selbst da wandeln sich Erde und Himmel in dir. Wir haben als Mikrokosmos gleich Mensch, den Makrokosmos gleich Universum in uns. Das steht in einem Zusammenhang. Und im Grunde ist es ein Andocken an das Alte, an den alten Usus, den ihr in vielen religiösen Traditionen auch habt, der Fürbitte. Die Fürbitte macht das auf der Wortebene, wir machen es auf einer somatischen Ebene. Da geschieht eine Wandlung. Und es gibt ja Menschen, die, nicht viele, aber es gibt immer wieder auch heute Menschen, die ihr ganzes Leben nur der Meditation widmen und die nichts anderes tun. Und ich bin überzeugt, das sind mit die wichtigsten Leute auf dieser Erde. Das ist einfach so zu den Achten des Wirkens, wie wir in die Welt wirken. Also glaubt ja nicht, dass wir hier wirkungslos sind, dass die anderen an uns vorbeikommen, auch wenn sie uns gerade nicht sehen, sondern lasst euch auch fühlen, dass wir hier etwas Wesentliches tun, auch in diese Weltstunde hinein. Gut, das wollte ich dazu sagen. Dann einen zweiten Punkt würde ich gerne ganz kurz was skizzieren über so Aspekte von unserem Menschsein, so ein bisschen Anthropologie, dass das nicht so Fragmente sind, die herumgeistern. Und ich denke, ihr selber habt da schon viel zu gelesen, geforscht und euch damit beschäftigt. Aber ich mag das hier nochmal zusammenbinden. Manchmal ist es wichtig, wenn man in der Wildnis wandert, eine gute Landkarte zu haben. Ich bin ein Fan von Landkarten, also beim Wildniswandern immer schon. Ich habe immer der Landkarte mehr vertraut als irgendwelchen GPS oder was auch immer. Und man sagt ja auch, wenn Kompass und Landkarte verschiedener Meinung sind, die Landkarte hat recht. Kompass kann durch irgendwas abgelenkt werden. Ja, also eine gute Landkarte ist was wert, aber auch zu erkennen, dass die Landkarte nicht die Landschaft ist. Und das, was ich hier aufgehängt habe oder was ich euch erzähle, sind auch Landkarten. Und die helfen ein bisschen zur Orientierung, sie sind nicht die Erfahrung. Aber sie helfen. So wie eine Landkarte, ah, da geht's her und da ist das Wasser etc. Und ein bisschen eine Landkarte für unser Menschsein ist eine Unterscheidung, die ich dem Silvester Walch verdanke, die auch in seinem Buch Grundzüge spiritueller Anthropologie vom Ego zum Selbst dargestellt hat, ist diese Unterscheidung zwischen Ego und Ich. Und die Nicht-Unterscheidung hat sehr viel Konfusion zwischen östlichen und westlichen Lehrern verursacht, und zwischen Buddhismus und Psychotherapie und zwischen christlicher Mystik und Psychologie etc. Die Meister und Meisterinnen bekämpfen das Ego und die Psychologen sagen, mein Gott, wir sind froh, wenn die Leute überhaupt eins haben. Und die Konfusion ist, und das finde ich hilfreich, auch wenn es einfach erstmal die Sprache nur wechselt, dass das Ego nicht das Ich ist. Und dass das zum Teil auch historisch Fehlübersetzungen von Sigmund Freuds Texten ins Englische sind. Er spricht nämlich nicht vom Ego, sondern vom Ich. Und das müsste man mit The Me oder The I übersetzen, aber nicht mit Ego. Da gibt es Sprachdiffusion. Also, das Ich ist, wenn wir es so zusammenfassen würden, aus einer guten Sicht der transpersonalen Psychotherapie oder humanistischen Psychotherapie, das Ich ist die Organisationsinstanz unseres In-der-Welt-Sein-Könnens, unseres menschlichen Bewusstseins, mit dem wir unsere seelischen Kräfte, unsere körperliche Präsenz und unseren Alltag organisieren. Das ist diese Organisationsinstanz. Das heißt, es ist ein Werkzeug. Es ist eine Instanz in uns. Die Entwicklung, die Zusammenziehung zum Ego können wir so beschreiben, dass wir ein bisschen betriebsblind werden von dem ganzen Reichtum, der in uns ist, und uns reduzieren auf diese Organisationsinstanz und meinen, ich bin nur noch dieses Ich. Und weil sich das eigenartig und unsicher anfühlt, das wäre das Ego, deshalb fangen wir an, diese Haltung zu verteidigen. Und deshalb sind die Lieblingsbeschäftigungen des Ego auf der einen Seite Angst und auf der anderen Seite Verteidigung. Und die Ressourcen des Ego können wir beschreiben mit dieser Triade von ich weiß, ich kann, ich habe. Durkheim beschreibt es so. Ja, was ich weiß, was ich kann, was ich habe. Das ist nicht schlecht, was zu wissen, zu können, zu haben. Aber wenn ich mich darauf reduziere, reduziere ich meine Persönlichkeit auf diesen einen Aspekt. Und das ist das, was wir Ego nennen. Es ist eigentlich eine Selbstreduktion auf das Ich-Gefühl so extrem, dass wir es dann Ego nennen. In dieser Art von Anthropologie. Das heißt, es ist eine Selbst... Ich verfehle mich eigentlich selbst. Das ist eine Reduktion, trifft für mich am besten. Und deshalb ist auch Selbstliebe, die uns Raum gibt, eben das Gegenteil von Egoismus, nämlich, dass wir dieses in der Selbstliebe anerkennen, wir die verschiedenen Aspekte, die zu uns gehören, die über das Ich kann, ich habe, ich weiß, hinausgehen, über diese Verteidigungsmechanismen hinausgehen, wo wir spüren, ich bin ja viel mehr. Und es gibt Aspekte des Nichtwissens, des Ahnens, des Fühlens. Es gibt Aspekte des Lebens, die mir nicht gehören, die trotzdem wunderbar sind. Es gibt vieles, was ich nicht kontrollieren kann, wie die Liebe, die Freundschaft, den Wind, die Sonne. Und trotzdem kann ich mich dem öffnen und. Ja. All diese in die Weite des Lebens, das zuzulassen, ist Selbstliebe, ist Maitri, ist Freundschaft mit mir selber. Ist deshalb die Gegenbewegung dieser Zusammenzurrung aufs Ego. Und dann würden wir uns dem nähern, was wir nennen könnten die menschliche Psyche, die aus meiner Sicht eher so dieses Biografische auch hat, wo wir unter Umständen Verwundungen in uns tragen, daran arbeiten müssen und so weiter. Und darunter eine größere Weite würde ich für hilfreich finden im westlichen Raum, können wir diesen alten Seelenbegriff eigentlich wieder herholen. Joachim Galuska macht es auch in der transpersonalen Therapie. Statt Bewusstheit, das immer so ein bisschen technisch klingt. Seele in diesem tiefen Raum, der nicht nur biografisch ist, der gleichsam Geburt und Tod umfasst, der unsere Einzigartigkeit hält und ein Raum auch ist, in dem sowohl Verletzung wie auch Heilung zu Hause sind, der nicht selber nochmal traumatisiert wird. So, dieses weitere Raum von Seele oder mit einem modernen Begriff könnten wir sagen, unser personales Selbst. Das ist sowas wie Sylvester Walsh das umschreibt. Also, dass unsere Individualität hat, aber diese tiefe Selbstqualität, das ist größer als ich, Ganzheit unseres Menschseins. Oder authentische Persönlichkeit können wir darin verwurzelt sehen, die durch all diese Dimensionen hindurchreicht. Wenn wir noch tiefer und weiter gehen, berühren wir diesen Raum, der in der transpersonalen Psychologie und auch vom Silvester transpersonales Selbst genannt wird. Ich würde es lieber nennen den Seinsgrund in uns. Also diese Raumqualität, die wir auch in der Meditation erfahren. Wie ich gestern gesagt habe, das ist das Wunder, dass der Geburtsraum deiner Selbst in dir ist. Das ist ein Aspekt von dir. Diese tiefe, spirituelle, göttliche Dimension in uns, die wir zutiefst sind, aber aus der wir hervorquellen unsere Einzigartigkeit zugleich. Also diese Weite. Raum ist, die Wahrheit ist, die Liebe ist, die jenseits der Worte ist und die wir trotzdem sind, Wesensnatur, 1000 Begriffe dafür in Ost und West. Das ist einfach mal so ein bisschen eine Karte, ihr könnt die nach eurem Erfahren verändern, die ist aus Erfahrung entstanden, hat auch keinen Anspruch auf Absolutheit, aber so ein bisschen zur Orientierung, hilfreich sind oft die Unterscheidungen, auch wenn wir natürlich keine Grenzen in uns haben, sondern eine Ganzheit sind. Aber für unseren Geist zu verstehen, sind oft hilfreich die Unterscheidungen, uns nicht in Vermischungen zu verwickeln und an der falschen Seite abzuarbeiten. Jetzt noch ein drittes würde ich gern ansprechen, und zwar, ich würde gern was sagen zu dem Thema Freiheit, weil es immer wieder auch hier unser Thema ist und ein Menschheitsthema. Aspekte von Freiheit will ich mal hier versuchen und lauscht dann gerne auch auf eure Ergänzungen in unserer Runde. Ich sag mal erst ein paar Takte dazu. Erstmal von der ganz, ganz anderen Sicht, von der philosophischen Sicht aus. Oder auch mit einem Satz aus dem Feminismus von Mary Daly, feministische Philosophin. Sie sagt, also Mary Daly ist erstmal, Frau ist erst frei, wenn alle Frauen frei sind. Das können wir übersetzen. Mensch ist erst frei, mein Mensch dann ist erst frei, wenn alle Menschen frei sind. Das heißt, Freiheit hat philosophisch oder in dieser Bewegung hat etwas, hat eine soziale Dimension, hat eine universale Dimension. Meine individuelle Freiheit endet oder korrumpiert im schlimmsten Fall die Freiheit anderer und ist nicht wirklich Freiheit. Freiheit können wir letztlich nur denken als etwas, das durch alle Ebenen durchgeht. Wenn eine Gemeinschaft ihre Freiheit oder die Freiheit der Führungskräfte über die Freiheit der einzelnen Mitglieder der Gemeinschaft setzt, wird sie zur Diktatur. Wenn eine Gemeinschaft die Freiheit der Einzelnen über die Freiheit der Gemeinschaft und das Wohl der Gemeinschaft setzt, wird sie zum Individualismus und fällt auseinander. Freiheit, menschliche Freiheit funktioniert nur in dieser Transparenz, in diesem Durchreichen der verschiedenen Ebenen, wo sich alle aneinander in Stimmigkeit abprofilieren. Das heißt, die Reduktion auf Freiheit als Wahlfreiheit, ich kann nach A gehen oder nach B gehen, ist wirklich eine Reduktion. Es ist nur ein winziger Ausdruck von dem, was Freiheit eigentlich meint. Manchmal bleibt uns im Leben nichts anderes, als eine Situation, die wir nicht ändern können, anzunehmen oder dagegen zu kämpfen bis zur Verzweiflung. Und das ist eine Dimension tieferer Freiheit, die zum Beispiel Viktor Frankl beschreibt. Als Arzt, als Psychiater, als Begründer der Logotherapie und als jemand, der 5 Jahre in Auschwitz war. Wo er sagt, zwischen dem Input von außen, zwischen dem, was uns widerfährt und unserer inneren Reaktion, liegt das ganze Geheimnis menschlicher Freiheit, liegt unser Glück und unsere Verzweiflung. Er darf das sagen. Und das heißt, wir haben selbst in schwierigen Situationen diese Freiheit, die uns eigentlich nichts und niemand nehmen kann, ein Verhältnis dazu einzunehmen. Das heißt nicht, dass wir das immer direkt tun, das heißt nicht, dass wir immer schon im reifesten Verhältnis dazu sind, das braucht einen menschlichen Weg. Aber grundsätzlich ist diese Möglichkeit in uns. Und diese Freiheit in uns, uns zu verhalten zu dem, was in uns geschieht und um uns geschieht, das ist nicht gebunden an irgendwelche Bedingungen. Und das ist der Kern menschlicher Freiheit, dass es in uns etwas gibt, das bedingungslos ist, das unserem Wesen, was wir hier immer wieder haben, rauf und runter, unserem Wesen entspringt, das nicht letztlich verletzbar ist, das nicht verletzbar ist, nicht nur letztlich, sondern das nicht verletzbar ist, das nicht involviert ist in die Auf und Abs unserer Biografie und das eigentlich auch nicht geboren ist und unsterblich ist, das von Leben und Tod nicht berührt wird, das da durchgeht. Und aus dieser tiefen Dimension, dieser Selbstdimension, dieser existenziellen Dimension, aus diesem inneren Jenseits in uns, aus dieser Tiefe kommt eigentlich Freiheit. Und es ist berührend, faszinierend für mich. Vielleicht hat jemand den Film gesehen, vor, glaube ich, 2 Jahren lief Der Weg zur Freiheit, die Geschichte vom Nelson Mandela, wie er in diesen 27 Jahren Gefangenschaft eigentlich zu seiner Freiheit findet, beziehungsweise seine Freiheit nicht verliert, sondern im Gegenteil eher sich aktualisiert. Das wäre so dieser, sagen wir mal, eher philosophische oder auch soziale Aspekt von Freiheit. Jetzt gehe ich nochmal einen anderen Punkt. Ein anderer Aspekt von Freiheit sieht so aus, dass wir an uns gearbeitet haben und an uns arbeiten, unser Reifungsprozess und uns auch in diesem Sinne mit mein freies Verhalten zu dem, was in mir auftaucht, was geschieht etc. damit arbeiten. Wir sind damit nicht perfekt, niemand von uns, aber wir tun unser Bestes. Und dann haben wir so das Gefühl, okay, das fühlt sich jetzt eigentlich so an, dass ich mit mir einigermaßen umgehen kann, so handelbar bin. Und dann lädt uns eigentlich unser Herz, Tradition beschreibt es auch, aber ich sage es mal von innen her, lädt uns unser Herz ein, diese Erfahrung von frei sein mit mir, diesen guten Umgang mit mir, den wünsche ich auch anderen. Das ist ganz natürlich. Und damit kommen wir aus diesem ersten Aspekt des Weges, wo wir mit uns selbst und an uns arbeiten, der in der Tradition genannt wird, das kleine Fahrzeug. Ob ihr den Namen mögt, aber wird es beschrieben, kommen wir zu dem sogenannten großen Fahrzeug, wo wir im Grunde nicht nur für uns den Reifungsweg suchen, sondern für alle anderen auch. Und das wird sich wieder ein bisschen anschließen an den Eingangssatz von Mahavedeli. Also Hinayana, Mahayana. Ne? Das erste ist der Weg, mit mir gut umzugehen, und das zweite, aus dem ich nie entlassen bin, natürlich, der geht immer weiter, ist die Basis. Und der zweite ist, ich gehe für alle Wesen, so die Gestalt des Bodhisattvas auch, für andere zu wirken, für andere zu reifen, für andere in Retreats zu gehen, um mich weiterzuentwickeln und andere unterstützen zu können auf ihrem Befreiungsweg. Ich will das teilen, das liegt in uns Menschen. Das ist keine aufgesetzte Ethik, das liegt in unserem Herzen, wir wollen das kostbare teilen. Wir wollen das andere aufreißen. Wir werden berührt von deren Leiden. Auch wenn wir vielleicht selber noch nicht ganz fertig sind. Und das ist eine Akt, ich finde, das ist eine Aktuierung von Freiheit, dass ich über dieses, ich gehe meinen Weg und für mich, hinausgehe in das für andere. Und das kann auch sein, was ich eben beschrieben habe, dass ich das in der Meditation praktiziere. Das muss nicht sein, dass ich durch die Welt laufe und heile oder wirke oder ernähre etc. Sie verändere. Es kann sein, ja, aber ich muss gucken, was ist meine Art, das zu tun? Was ist mein Wesensberuf eigentlich, das weiterzugeben? Das kann viele Formen haben, manchmal sehr stille oder eine Kunst. Und das ist eine Aktivierung meiner Freiheit, dass ich aus diesem für mich meine Reise zu gehen, über das hinausgehe zu den anderen, in die Liebe im Grunde. Und dann gibt es noch einen dritten Schritt, vielleicht gibt es noch viel mehr, aber das sind die drei, die mir dazu auftauchen. Dieser dritte Schritt ist, dass ich spüre, es dreht sich nicht nur um mich und mein Schicksal und unser Menschenschicksal. Das Ganze ist ein Aspekt eines großen, lebendigen Zusammenhangs, den wir kosmische Wirklichkeit oder die Wirklichkeit nennen können oder die Schöpfung oder in der christlichen Tradition das Reich Gottes oder aus buddhistischen Traditionen nochmal anders. Indras Juwelennetz, das Bild hatten wir schon, das, wo wir uns als ein Gesamt entfalten und wir selbst sind, wie Graf Dürkheim sehr schön sagt, Zeugen und Zeuginnen des Unendlichen inmitten der Welt. Wir sind Ausdrucksformen des Ganzen an dem Ort und wo wir sind. Also wir sind Teil eines größeren Geschehens. Und das hat etwas unglaublich Entspannendes. Das hat nochmal was Entspannendes auch für die wirklich schrägen und abgründigen und krassen Aspekte unseres Daseins. Der Schmerz bleibt der Schmerz, aber die relaxen so ein bisschen in dieses Meer an Weite, an Zusammenhang. Und es ist so eigentlich, dass wir für die gesamte Wirklichkeit leben, dass wir spüren, wir sind ein Ausdruck und unser persönlicher Entwicklungsweg ist ein Ausdruck der Würde und Schönheit des Gesamt, des Ganzen, auch wenn ich es nicht immer verstehe. Das ist der sogenannte unzerstörbare Weg. Kleine Weg, große Weg, der unzerstörbare Weg, Vajrayana genannt. Unzerstörbar deshalb, wenn alles dazugehört, was soll es zerstören? Das ist eine Aktivierung von Freiheit. In dieses je Größere sich herausrufen zu lassen in die Reifung. Und dann mag ich es nochmal konkret machen mit einer Spur von Chögyam Drungpa. Vielleicht das damit auch abrunden. Wenn wir unfrei sind, was ist es, was die Freiheit begrenzt? Das ist eine interessante Frage, die man sich immer wieder stellen kann. Und auf was wir häufig stoßen, ist, dass das, was unsere Freiheit begrenzt, eine Variante von Angst ist. Und Angst ist immer eine Maske. Da steht was dahinter. Kommt man erstmal nicht so drauf, aber wenn man die erforscht, Angst ist Liebe, ist das Gegenstück von Liebe, ist die Finsternis der Liebe. Wir haben Angst, wenn wir tief in unser Herz schauen, wir haben Angst vor dem, was wir nicht lieben können. Das heißt, der Schlüssel ist, das Licht anzumachen. Nicht gegen die Finsternis zu kämpfen. Wir müssen die Finsternis in einem Raum nicht bekämpfen, müssen einfach nur die Kerze anzünden oder das Licht einschalten. Das, was uns Angst macht, ist das, was wir noch nicht lieben können. Und lieben können. Und das, was wir lieben können, transformiert sich aus dem Ängstigenden und Machtvollen in etwas anderes oder löst sich auf oder was auch immer. Und der innerste Kern dieser Angst ist, jetzt nochmal Chögyam Drungpa, ist, dass wir eigenartigerweise, ihr kennt das vermutlich, dass wir Angst vor der Liebe haben. Und wir haben Angst vor der Liebe, weil sie diese radikale Offenheit des Herzens ist. Das Herz, das sich von allem berühren lässt. Und das den Mut hat, die Seele so weit zu machen, wie die Urflut zwischen den Horizonten und zu lernen, mit Tod und Leben wie zwei Flügeln zu fliegen. Wunderschönes Bild von Eugen Treffermann. Unser Herz ist zutiefst unendlich. Und die Liebe unseres Herzens ist nicht unsere, sondern ist die göttliche, die durchfließt. Und in diesem Herzraum begegnen wir den Gegensätzen und begegnen wir dieser absoluten Liebe. Und die einzige Kunst ist, dem Raum zu geben. Und dazu brauchen wir in der Regel ein ganzes Leben. Manchmal länger. Also macht euch keinen Druck damit. Aber da ist der Schlüssel, oder ist ein zentraler Schlüssel. Das erwachende Herz. Chögyam Drungpa beschreibt es sehr, sehr schön in seinem Buch über Meditation und spirituelle Kriegerschaft, wie er das nennt, Shambhala. Also Krieger nicht im Sinne von Krieg führen, sondern er sagt, das ist jemand, der keine Angst mehr vor sich selber hat. Das, was uns am meisten kennzeichnet, wo wir unser Herz zumachen, ist, dass wir Angst vor uns selber haben. Und Angst vor dem Raum, vor der Unendlichkeit. Und wenn wir lernen, unser Herz zu öffnen für uns selber, lernen wir auch ganz von selbst, das Herz zu öffnen für das Unendliche und entdecken das eigentlich als Aspekt unseres Herzens. Und er sagt, das Herz ist völlig leer im Sinne von offen und weit und ist überfließend von Liebe. Und schaut mit einer Qualität von Traurigkeit auf die Welt, weil es das Leid auch spürt und helfen will. Und natürlich keiner das ganz kann. Und lässt es zu, was geschieht und gibt dem Raum. Und daraus entsteht Furchtlosigkeit. Nicht Mut. Mut ist, dass ich Angst habe, es trotzdem mache. Die Mutigen sind ängstliche Leute. Furchtlosigkeit ist was anderes. Furchtlosigkeit ist diese radikale Offenheit des Herzens. Mut ist Feigheit, die auf dem Kopf steht. Mut ist nicht schlecht. Aber ich muss wissen, was es ist. Ja, ich habe Angst, mach es trotzdem. Manchmal ist was dran. Aber der Schritt zur Furchtlosigkeit ist diese Offenheit und da ist die Freiheit. Okay, bis hierhin mal.